Warum klingt mein Track nicht so cool wie der von David Guetta, Armin van Buuren, Tiesto oder Martin Garrix? Das kann natürlich an der Produktion bzw. dem Mix liegen, aber es gibt noch einen weiteren Schritt, der für den Gesamtklang einer Produktion extrem wichtig ist. Und das ist das Mastering. Deshalb gibt es eigene Studios, die sich genau darauf spezialisiert haben. Stefan Bock hat 1991 sich mit seinen MSM-Studios in München genau auf dieses Thema spezialisiert. Heute ist er und sein Partner David Merl zum zweiten Mal zu Gast in meinem Podcast. Lieber Stefan, lieber David, ich weiß, dass man euer Wissen, das ihr euch über 30 Jahre aufgebaut habt, nicht mal eben in 10 Minuten erklären kann. Aber ich würde euch trotzdem bitten, unseren Zuhörern mal eine erste Idee zu geben, wie man selber das Thema Mastering angehen kann, beziehungsweise wie man vorgeht, um seinen eigenen Track zu mastern.
Wichtig dabei ist, dass man sich ganz klar dann rein auch mental schon aus der Mix-Situation löst. Das kriegt man ganz gut hin, indem man einfach eine Mischung auch mal rausfährt und ein File erzeugt. Ne? Sagt, das ist jetzt meine Mischung. Weil ich glaube, man läuft immer Gefahr, man denkt ja immer, man ist nie fertig und man fragt sich ja immer, wann ist eine Produktion wirklich fertig? Und dieser Schritt zu sagen, ich bounce das jetzt raus, ich habe jetzt zwei Spuren und das ist jetzt meine Mischung, das hilft, glaube ich, schon mal in die Richtung, dass man sagen kann, jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich sage, diese Entscheidung ist getroffen. Ja. Und dann würde ich mir auch die Zeit nehmen, um nicht sofort sagen, okay, rausspielen, sofort mastern, sondern dann hilft es, ein bisschen Abstand zu gewinnen. Mhm. Ja. Weil letztendlich was passiert, wenn man in ein Mastering-Studio kommt, da sitzt jemand, der hat die Produktion noch nie gehört, geht völlig unvoreingenommen ran und sitzt auch noch in einem anderen Studio mit anderen Lautsprechern. Ne? Ja. Das schafft man alleine wahrscheinlich nicht. Vielleicht schafft man es, dass man noch ein paar benachbarte Kollegen findet, die auch ihre Studios haben. Und dann kann man ja auch mal irgendwie vielleicht dort klingeln und sagen, Mensch, darf ich mal die Mischung bei dir hören und so. Einfach so, um so ein bisschen so eine Objektivität zu bekommen. Mhm. Und dann würde ich wirklich hergehen und sagen, diese Mischung nehme ich jetzt. Höre nochmal ausführlich intensiv, vergleiche dann vielleicht auch so das Klangbild mit dem, was ich von Produktionen kenne, die ich gut finde, die ich in die Richtung, wie ich vielleicht auch nachher klingen möchte. Und wenn ich das alles getan habe, dann fange ich mal an, mir irgendwelche Plugins zu öffnen und da dran zu drehen, mit eben genau dem, was man sich dann vielleicht noch vorstellt.
Mhm. Ja, wenn ich einhaken darf, viele Produzenten, die auch in der Heim- oder in der Projektstudio-Umgebung schrauben, die machen ja auch nicht nur einen Titel, sondern vielleicht sind mal 4, 5 dabei im Rahmen einer EP oder sogar 9 bis 12 im Rahmen eines Albums. Und ich habe immer wieder Gespräche mit Kollegen, die dann ganz verzweifelt sind, weil sie diese letzte Masterbus-Kette jeweils in ihrem Mischprojekt drin haben, was mittlerweile mit den heutigen Rechnern ja überhaupt kein Problem mehr ist, das zu tun. Nur dann auf die Idee zu kommen, dass ich mir wirklich die Mischungen ohne Summenbearbeitung exportiere, das in ein neues Projekt packe, bei dem wir auch vielleicht schon eine Reihenfolge haben, wie das Album später veröffentlicht werden soll. Das macht unglaublich viel aus. Ich hatte vor 2 Tagen Kollegen hier im Haus im Zuge eines Workshops, wo wir genau darüber gesprochen haben. Und schlussendlich waren dann die Augen und Ohren groß und leuchtend im Sinne von, das ist interessant, weil die Plugins hat sowieso jeder Produzent auf der Welt. Der Unterschied ist das Mindset, wie man an Dinge herangeht, um sie fertig zu machen. Mhm. Und wie gesagt, was am allermeisten hilft, ist mentaler Abstand. Und den bekommt man vor allem, indem man das ganze Ding in ein neues Projekt packt und dann mit einem gefühlt anderen Paar Ohren nochmal rangeht.
So, jetzt habe ich also meine 2, 3 Tracks mal als gemischt und als Stereo-File gezogen. Ich bin zu all meinen Nachbarn gelaufen, habe mal gefragt, ob ich es auf ihrer Anlage hören darf und habe mich damit besonders beliebt in der Nachbarschaft gemacht. Und jetzt ziehe ich die in meinem Rechner nochmal rein und reihe sie aneinander. Was ist jetzt der nächste Schritt?
Der nächste Schritt im Sinne eines Stereo-Masterings ist eine, ja, sich eine Kette von beispielsweise Plugins oder wenn man eine Hardware hat, auch gerne die Hardware-Prozessoren überlegt, die helfen, um das Projekt fertigstellen zu können. In den meisten Fällen beginnt oder würde ich empfehlen, sollte man mit einem, ja, vollparametrischen Equalizer beginnen, welcher auch immer das sein mag. Da sollte jeder Kollege auch oder jede Kollegin sich das Werkzeug suchen, was sie am besten kennt, um ja subtraktiv zu arbeiten. Das heißt, ein guter Ansatz ist erstmal vielleicht aus dem Frequenzbild Dinge vorsichtig zu ziehen, wo wir Überlappungen haben oder wo wir einfach ich sage es nicht Fehler im Frequenzbild haben, aber Dinge, die auffallen und stören, die man reduzieren möchte. Als nächsten Schritt.
Und das würdest du rein akustisch feststellen, also einfach hören, da höre ich irgendwas und aufgrund dessen mit dem EQ arbeiten? Oder würdest du da auch mit einem Frequenzanalyzer oder sowas rangehen und da optisch irgendwas feststellen?
Also ein Analyzer kann natürlich helfen, sofern man einen Analyzer gut interpretieren kann. Und gleichzeitig zählen immer die Ohren. Also das heißt, Dinge zu ziehen, weil man glaubt, etwas zu sehen, funktioniert im seltensten Fall. Und dann würde ich immer nach Ohren vorgehen. Aber gut, dass du das ansprichst. Wir gehen es von einer Situation aus, wo ein Kollege in einem Raum sitzt, der nicht akustisch bearbeitet ist, im Sinne einer Raumakustik. Da ist es erfahrungsgemäß sehr, sehr schwierig, tieffrequente Anteile zu hören und zu beurteilen. Und da empfehlen wir meistens, dass man sich dann einen Kopfhörer zu Hilfe nehmen soll und um einfach wahrzunehmen, was passiert denn im Bassbereich, was passiert jenseits der 90-100 Hertz Richtung 0. Und ja, aber es zählen immer die Ohren und je länger man das macht, desto einfacher ist es auch, sich einen Analyzer zu Hilfe zu nehmen. Nur niemals ausschließlich mit einem Analyzer arbeiten. Da
Vielleicht auch noch ergänzend zu dem, was David gerade sagte, mit Frequenzen ziehen. Häufig neigt man ja dazu, dass man denkt, oh, hier fehlt was, dort fehlt was, dort fehlt was. Und um quasi Dinge zu kompensieren, am Schluss habe ich dann alles lauter gemacht. Also es ist sicherlich ganz gut, mit dem Abstand einfach mal zu gucken, im Sinne, wie schaffe ich Transparenz, wie schaffe ich Klarheit, wie räume ich auf. Ne? Und das geht durch Herausziehen von Frequenzen leichter als durch Anheben. Ne? Und ich kann mir immer überlegen, um den gleichen Effekt zu erzielen, hat man ja verschiedene Möglichkeiten. Entweder ziehe ich im einen Bereich was raus oder hebe im anderen Bereich an. Ne? Das ist wie so eine Waage. Und wenn man es ist auch wie bei allem, man muss vorsichtig sein, wenn man Dinge entfernt, weil manchmal geht auch was dabei verloren. Aber es ist häufig sehr wirkungsvoll, um einfach so ein bisschen eine Struktur auch in die Mischung zu bekommen.
Jetzt haben wir gerade auch über Bässe geredet. Ich habe mitgekriegt, dass oft im Mastering Bass einfach mal ein High-Pass-Filter verwendet wird, der die ganz tiefen Frequenzen rausfiltert. Würdet ihr das empfehlen? Haltet ihr das für richtig? Oder?
Ganz plump, das empfehlen wir nicht und das machen wir auch nicht. Es gibt ganz wenige Ausnahmen, wo Sachen so kaputt sind, dass wir im Sinne einer Restauration ran müssen. Aber tieffrequent grundsätzlich abzuschneiden.
Also ich glaube, wenn die Betonung liegt auf grundsätzlich, dann tun wir das nicht. Also einfach nur so aus Sicherheitsgründen. Wir sind hier natürlich in einer komfortablen Situation, dass wir bis 18 Hertz runter einfach linear hören können und dann stellt sich die Frage nicht. Was ist, wo es, wenn man das tut, also jetzt außer es ist was kaputt, dann vielleicht deswegen, weil man sagt, da unten transportieren wir wahnsinnig viel Energie, die wir aber gar nicht zum Endverbraucher bekommen in der Regel. Ja, das wäre so ein Grund, wo man sagt, wenn dort dieser Schub da ist, der uns Pegel kostet, Lautheit kostet, ohne Wirkung zu haben, dann fällt es aber auch genauso in die Abteilung aufräumen. Ja, Und ist dann egal, ob das jetzt bei 20 Hertz ist oder bei 500 Hertz. Ne?
Wenn man sowas macht, dann wahrscheinlich tatsächlich die ganz tiefen Bässe irgendwo eher bei 30 Hertz als...
Beziehungsweise sogar noch tiefer. Wir hatten hier mal eine Situation, das war eine akustische Produktion, wo erst hier im Mastering bemerkt wurde, dass unter der Venue eine U-Bahn fuhr und wir Infraschallanteile im Signal haben, die wir dann natürlich sehr schnell eliminiert haben. Nur das ist weder im Schnitt noch in der Mischung den Kollegen zuvor aufgefallen. Also das wäre so ein typisches Beispiel, ja, wo wir sagen, ja, Moment, da ist was drin, was da vielleicht gar nicht drin sein soll. Und da gehen wir natürlich ran.
Mal eben die U-Bahn rausgefiltert. Gut, jetzt haben wir also ein bisschen EQ'd. Was könnte jetzt ein nächster Schritt sein?
Ein nächster Schritt, den auch ich gerne gehe, ist nach dem subtraktiven EQ arbeite ich gerne mit einem Kompressor, der dann vielleicht ein Ding ein bisschen dichter machen kann, der in Abhängigkeit von der Musikrichtung vielleicht auch färbend ist und vor allem in der Reihenfolge zuerst einen EQ benutzen, der wirklich subtraktiv gedacht ist, um in einen Kompressor zu feeden, ist für meine Ohren einfacher dann mit dem Kompressor zu arbeiten, als wenn ich irgendwie 3, 4, 5 dB, was sowieso viel zu viel ist im Mastering, irgendwo reinschiebe, um dann in den Kompressor zu fahren. Das heißt, wir versuchen eigentlich immer, die Logik des Prozessorwegs möglichst klar und einfach zu halten. Und deswegen, ich reduziere gerne Signal, bevor ich es in den Kompressor gebe und dann kann man überlegen, wie wir weitermachen.
Jetzt ist ja seit einiger Zeit, sind die Loops so das, was relevant ist, weil die ganzen Streaming-Plattformen oder auch Radiostationen die Loops messen, also den durchschnittlichen Pegel messen, um die Lautstärke anzupassen. Macht es Sinn, dass man die Loops misst und hat das dann Einfluss auf das, was man am Kompressor einstellt, auf wie viel Loops kann man gehen, sollte man gehen, was sind da so die Überlegungen?
Ja, da würde ich an den Stefan verweisen, der was, wie war das,
it's like shooting on a moving target. Loops-Experte.
Ich sag mal so, es ist ja grandios. Wir haben ja jetzt endlich seit praktisch alle Plattformen Lautheits ausgeglichen streamen und senden. Seither ist ja quasi dieser Loudness War, sage ich jetzt, zu Ende. Das ist noch nicht überall angekommen, dass da die weißen Fahnen schwingen, aber wir müssen jetzt nicht mehr irgendwie nur laut werden, um laut zu werden. Das heißt, wir können die Lautheit einsetzen als Klangmittel. Das heißt, wenn wir der Meinung sind, die Musik braucht diese Kompression, braucht diesen Druck, dann verbietet uns das ja niemand. Ne? Ich muss nur von der Illusion weg, dass ich dann lauter bin als die anderen, weil das zieht halt hinterher wieder einer runter. So gesehen ist es sicher nicht verkehrt, auf einen das Loudness Metering so im Blick zu haben, um einfach zu gucken, wo bin ich eigentlich. Ich würde jetzt aber an der Stelle jetzt nicht hergehen und sagen, wir mastern jetzt auf einen bestimmten Lautheitswert, sondern wir können jetzt die Dynamik genau so definieren, wie wir sie musikalisch für richtig halten. Ja, wenn wir dann feststellen, bei manchen Musik gibt es das ja auch, dass wir sagen, wir haben jetzt irgendwie 50 dB Dynamik, dann müssen wir uns halt fragen, funktioniert das im Streaming noch oder müssen wir da jetzt irgendwas dagegen tun? Aber so, ich sag mal, für das normale Besteck kommen wir nicht mehr in eine Situation, dass wir mehr komprimieren müssen, als wir eigentlich klanglich wollen. Und man darf ja auch nicht vergessen, Kompression heißt ja eigentlich nicht, dass es lauter wird. Kompression heißt ja nur, dass ich Dynamik einschränke und das fühlt sich nicht zwangsläufig lauter an. Also im ersten Moment nimmt man immer so wahr, ja, ich komprimiere, dann wird es lauter. Ich kann dann lauter drehen, weil ich die Spitzen vielleicht abschneide und dann mit meinem Durchschnittspegel hochkomme. Ob es jetzt subjektiv lauter klingt, das ist eine ganz andere Frage. Ne? Und vielleicht dazu auch noch, was auch vielleicht für jemand, der das bei sich im Studio oder zu Hause oder wo auch immer macht, interessant sein kann. Wir versuchen, wenn wir mastern, unsere Abhörlautstärke nicht ständig anzupassen, sondern eigentlich sage ich, ich habe einen Abhörpegel, mit dem fühle ich mich wohl und entwickle über die Zeit auch quasi ein Gefühl für Lautstärken und kann dann eigentlich damit schon irgendwie arbeiten und sage, okay, das wird mir jetzt zu laut, zu leise, zu sonst was. Ja, aber dafür brauche ich quasi für mich so eine eigene Norm und die kriegt man ganz gut, wenn man reproduzierbar auf einen Lautstärke-Abhörpegel kommt. Auch das hilft zur Beurteilung unheimlich gut. Heißt nicht, dass man zwischendurch mal laut oder leise macht, um zu gucken, wie sich das verändert. Aber so für sich seinen Arbeitspegel zu finden, das halte ich für einen ganz wichtigen Punkt.
Das heißt, ihr habt bei eurem Lautstärkenknopf tatsächlich dann so eine Markierung, wo ihr wisst, das ist so meine Standardeinstellung. Kann ich mir das so vorstellen? Oder?
Ja, da gibt es halt eine Anzeige in dB und dann findet man so seinen Wert. Ja. Wobei ich sage mal so, ich würde den auch finden, ohne dass ich da drauf gucke, weil wenn man da wohnt, dann ist das einfach.
Super, wir haben einen EQ genommen, um zu schauen, wo wir mit einem vollparametrischen EQ vielleicht ein paar Frequenzen rausziehen, um das ein bisschen klarer zu machen. Wir haben ein bisschen jetzt komprimiert mit einem Kompressor. Wo geht unsere Reise denn weiter?
Vielleicht noch ganz kurz dazu, weil wir jetzt gleich zum Thema Lufs gehüpft sind. Mit diesem Kompressor meinen wir gar nicht, dass wir damit schon Finaldynamik definieren und herstellen, sondern wenn wir das musikalisch für richtig erachten, können wir das Signal in der Dynamik ein bisschen formen und je nach Beschaffenheit des Kompressors auch über die Zeitparameter Dinge einstellen, die der Musik im besten Falle helfen. Im nächsten Schritt, wenn wir jetzt unserer Logik folgen, würden wir auch wieder einen Equalizer insertieren, am liebsten einen vollparametrischen, um Dinge zu addieren. Wenn zum Beispiel die Mischung relativ matt klingt, mumpfig klingt, können wir da wunderbar einfach mit einem Shelving arbeiten im oberen Frequenzbereich oder mit einer Backsandel-Kurve, um da den Klang noch ein bisschen zu gestalten, um es vielleicht ein bisschen klarer zu machen. Hängt natürlich wie immer von der Musik ab. Und in dem Moment, wo wir dann jetzt diese drei Plugins, diese drei Prozessoren auch sehen, und uns fällt vielleicht auf, oh Gott, vielleicht bei 450 ist noch irgendetwas drin, was dann nicht sein soll, ist sofort klar, dass ich den ersten Prozessor öffne und beim Reduzieren einfach nochmal gucke, was wir da gemacht haben. Also auch immer mit dem Ziel, auf einen Blick zu sehen, was habe ich mir an welcher Stelle gedacht und was habe ich denn verändert. Und so kommen wir eigentlich relativ schnell in den Überblick.
Ich denke, es war auch ein wichtiger Punkt, dass es darum geht, Dinge, die man mal eingestellt hat, die sind nie in Stein gemeißelt, sondern es ist immer ein Prozess, je weiter man dann kommt, stellt man vielleicht wieder in Frage, war das, was ich am Anfang gemacht habe, richtig? Ist, muss ich da vielleicht nachjustieren? Mhm. Bringt mein Kompressor eine Klangfarbe mit dazu, die mich vielleicht dazu verleitet, dass mein EQ, der vor dem Kompressor sitzt, nochmal anders eingestellt werden muss? Also das ist nie irgendwie eine abgeschlossene Einheit, sondern das ist eigentlich so ein permanenter Fluss. In dem Zusammenhang auch eine große Gefahr. Bevor ich immer neue EQs aufmache, gucke ich mir vielleicht die alten erst nochmal an. Weil man tendiert auch relativ leicht dazu, ich mache schnell einen neuen auf und dann mache ich was, um das auszugleichen, was ich vorher irgendwie rausgezogen habe, schiebe ich nachher wieder rein. Also das macht keinen Sinn. Also immer wieder auch gucken, ist das, was ich tue, logisch und lieber, ich sage mal, je weniger wir einsetzen müssen, umso besser wird nachher das Ergebnis. Also nur weil ich jetzt nochmal 20 EQs aufmache, wird deswegen mein Master nicht besser.
Ich fand es sehr spannend, dass ihr gesagt habt, einen EQ vor dem Kompressor, an dem wir ziehen. Nach dem Kompressor haben wir einen, in dem wir was dazugeben. Gibt es da eine logische Begründung dafür, warum dazu addieren nach dem Kompressor und wegnehmen davor? Oder ist das einfach so gewachsen?
Naja, Dinge, die mich frequenzmäßig stören, die möchte ich nicht auch noch vom Kompressor zusätzlich forciert haben. Ja, das heißt, das, was da schon gezogen ist, das greift der Kompressor dann gar nicht mal mehr an. Umgekehrt kann ich natürlich genauso, und das ist ja dann wieder, was wir am Anfang mal sagten, es gibt ja nicht den einen Weg. Genauso kann es auch sein, dass wir irgendeine Frequenz pushen vor dem Kompressor, in dem Wissen, dass der Kompressor nachher genau dort nochmal eingreift und das dann quasi wieder dichter macht. Auch das kann ein Mittel sein, was einem hilft. Nur frage mich nicht nach einer Regel dazu, sondern das ist halt, manchmal ergibt sich das und dann möchte man das so machen. Ja.
Beziehungsweise die Entscheidung zu treffen, Moment, ich möchte vielleicht noch einen zweiten Kompressor, der anders klingt nach meinem additiven EQ, die kann man ja immer treffen und das spricht auch prinzipiell nichts dagegen. Wenn man viele Titel mastert oder wir sitzen halt hier relativ häufig im Studio, dann schleifen sich Verfahren ein und man kommt, weil man immer die gleichen Schritte geht, relativ schnell zu einem klingenden Ergebnis. Und wenn ich mein Gehirn damit belaste, darüber nachzudenken, welchen Prozessor ich denn jetzt auswähle, verliere ich da ja schon Teile meiner Aufmerksamkeit. Und in dem Moment, wo ich denselben Weg jedes Mal neu gehe, komme ich schneller zu einem Klangergebnis, anstatt zur Überlegung, soll ich den jetzt subtraktiv oder additiv einsetzen. Also auch nochmal, das ist keine Regel, ganz im Gegenteil, das Schöne ist, es gibt ja keine Regeln, nur manchmal hilft es rein psychologisch, sich Verfahren anzutrainieren, die wir immer neu gehen, um ja, uns wirklich dann auf Klang konzentrieren zu können und nicht uns mit der Technik zu beschäftigen.
Ja, ich sehe jetzt diese Kette schon von mir, parametrischer EQ, Kompressor, parametrischer EQ. Wie kann denn diese Kette weitergehen?
In einer idealen Welt haben wir jetzt noch unseren Mastering-Limiter and that's it.
Also so einen Brickwall-Limiter, der garantiert, dass wir nicht übersteuern können. Und wo macht der zu? Geht der wirklich bis 0 oder lässt er ein bisschen Headroom nochmal? -1 oder sowas?
Wir setzen den True-Peak auf -1, weil wir ja nicht wissen, was denn mit dem Masterfile später passiert, im Sinne von, was überlegt sich denn der Streaming-Anbieter damit noch zu machen und wie die Daten zu reduzieren? Und wenn wir einen maximalen True-Peak von -1 dB festsetzen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass das später nochmal verzerrt wird durch eine Datenreduktion. Und für uns ist der Standard, dass wir den auf -1 dB TP setzen und dann sind wir safe. Und alles andere, was wir dann mit dem Limiter klanglich erarbeiten können, das ist auch wieder eine rein musikalische Frage. Jetzt beispielsweise bei elektronischer Musik bei Popularmusik, dann machen wir gerne mal wirklich laut, ohne Dinge kaputt zu machen. Und gleichzeitig, wenn wir uns in der klassischen Musik bewegen oder auch im Jazz, kommt es häufig vor, dass der Limiter vielleicht nur bei einer Spitze im gesamten Titel mal ein halbes dB eingreift and that's it.
Kann aber auch sein, dass man diese Spitze vielleicht lieber händisch runterzieht, als den Limiter anfahren zu müssen. Ne? Ja. Also den Weg gibt es ja immer noch. Ne? Das ist ja nicht verloren gegangen, nur weil wir Plugins haben.
Ja, das stimmt. Jetzt gibt es noch ein paar Themen, die man so aufschnappt, wenn es ums Thema Mastering geht, wo mich ein bisschen interessieren würde, ob ihr sagt, oh ja, das macht auch Sinn und machen wir sehr oft, oder ob ihr sagt, um Gottes Willen, davon würden wir erstmal abraten. Thema Nummer 1, sowas wie der L3 von Waves, also ein Multiband-Kompressor. Ist das ein guter Weg, sowas standardmäßig mal auf die Stereosumme zu machen, oder würdet ihr da eher abraten davon?
Also da spreche ich jetzt nur für mich, ich gebe zu, ich bin viel zu doof, derartige Prozessoren so einzustellen, dass es für mich funktioniert. Ganz im Gegenteil, ich gerne in meiner Welt auf Einzelsignalen, wenn ich mal in einer Mischung bin. Auf der Summe bin ich jemand, der es klingt ganz schnell ganz total beeindruckend und dann komme ich nicht weiter. Und aus dem Grund bin ich jemand, der der Multiband-Kompression eher nicht einsetzt. Stefan, wie
ist bei dir? Ich sehe es als, es ist ein wirkungsvolles Mittel zur Reparatur. Ja, also wenn ich irgendwie merke, da mir büxt ein Bass komplett aus, dann kriege ich das vielleicht über so ein Multiband wieder eingefangen. Aber da sind wir dann eher in der Reparaturabteilung. Ja. Und da kann es hilfreich werden, wie David schon sagt, es ist unheimlich verlockend im ersten Moment, weil man plötzlich da Dinge tun kann, wo man sagt, oh, wow. Ne? Und mit etwas Abstand stellt man dann vielleicht fest, naja, das ist zwar alles beeindruckend, aber irgendwie haben wir den Song dabei ruiniert. Ne? Also von daher, das ist wirklich, das ist so ein Werkzeug, da ist auch schnell viel kaputt. Von daher würde ich, wenn man damit umgeht, auch dann immer wieder mal die Parameter im Blick halten und sagen, wenn da jetzt irgendwie 10-1 steht, dann muss ich mich fragen, vielleicht sollte ich mal eine Pause machen oder irgendwie sowas. Ne?
Dann anderes Thema ist Imager. Ich darf das vielleicht auch kurz erklären. Man kann auf dem linken Kanal die rechte Seite phasengedreht bisschen dazu mischen und auf der rechten Seite die linke Seite phasengedreht dazu mischen und damit rutschen einem die Signale, die außen sind, noch weiter nach außen. Also etwas, was ganz links ist, wirkt auf einmal so, als wäre es noch weiter außen links, als mein Lautsprecher ist. Habe ich das so halbwegs richtig erklärt, dass man mal überhaupt weiß, was ist ein Exciter? Würdet ihr mit sowas arbeiten? Viel, dezent? Was sind da so eure
eher dezent, weil in unserer Welt ist es häufig so, dass das Imaging sehr genau vom Producer und vom Mixer festgelegt ist und nur weil wir mit diesen Werkzeugen Dinge noch breiter machen können, wenn wir wollen, ist das nicht unbedingt im Sinne des Songs oder der Musik, an der wir arbeiten. Andersrum hatte ich 2-3 Mal die Situation, wo der Producer im Studio meinte, ach du, könnten wir das noch probieren? Mir war das Bild immer ein bisschen zu mittenlastig. Und in dem Moment setzen wir das natürlich auch gerne ein. Auch hier gilt, wie für Multiband Compression, sehr, sehr vorsichtig damit arbeiten. Man kann sehr schnell sehr viel damit ruinieren.
Ja. Und man verliert auch schnell mal Druck, wenn es dabei ist. Ne? Und man ist halt sehr schnell so, oh wow, das macht jetzt auf. Aber ich verliere vielleicht dabei den Fokus. Also das ist das wie immer. Es gibt nie die Regel, dass man irgendwas nicht darf. Aber ich sage immer, wenn wir irgendwas tun, dann tun wir es, weil wir glauben, dass es einen Grund dafür gibt. Ne? Ist jetzt pauschal mal zu machen, so damit wird meine Mischung breiter. Sag ich, gut, dann mach sie doch von vornherein her breiter. Ne? Und Phasen sind was, die darf man nicht unterschätzen. Und die so Phasenfehler, die dazukommen, das kann doch schnell auch eine Mischung wieder ruinieren.
Sehr gut. Und dann, ganz wichtig, der letzte Schritt. Ich habe noch mal einen Grund, bei der hübschen Nachbarin anzuläuten und zu sagen, jetzt muss ich noch mal checken, ob es besser klingt. Lieber Stefan, lieber David, vielen lieben Dank. Das war ein sehr, sehr spannender Einblick in das Thema Mastering.
Gerne. Sehr gerne.
Wie produziert man einen kompletten Track in FL Studio? Welche Sounds verwendet man? Wie stellt man die EQs und Kompressoren ein? Wie erreicht man, dass der eigene Track auf Spotify genauso fett klingt wie der von Drake, Marshmello oder Taylor Swift? Mein Name ist Thomas Foster. Ich bin Musikproduzent und wenn du ein Fan von FL Studio bist, dann habe ich großartige Neuigkeiten für dich. Denn wir haben ganz aktuell die Music Production Academy gegründet. Eine Online-Schule für Musikproduktion. Und unser erster Kurs heißt FL Studio Academy. In diesem Kurs lernst du, wie du mit FL Studio einen kompletten Track produzierst. Dieser Kurs ist in 8 Module gegliedert. In Modul 1 geht es um eine allgemeine Einführung in FL Studio. Wie funktioniert das Channel Rack? Wie arbeitet man in der Piano-Rolle oder der Playlist? Wie arbeitet man mit internen oder externen Plugins? Modul 2 trägt den Namen Beats und Drums. Welche Drum-Samples sollte man verwenden und wo findet man diese? Wie arbeitet man mit Drum-Loops? Welche Effekte nutzt man, um seine Beats zeitgemäß klingen zu lassen? Modul 3 widmet sich dem Bass. Wann nutzt man einen echten Bass und wofür nutzt man lieber einen Synthesizer? Wie schafft man in einem Track genügend Platz für den Bass? Und wie genau arbeitet man mit Kick-Ducking? Modul 4 – Akkorde und Melodien. Die FL Studio Academy ist natürlich kein komplettes Studium für Musiktheorie und trotzdem versuchen wir dir ein Grundverständnis mitzugeben, wie man eine Akkordfolge schreibt, wie man diese in ein Arrangement umsetzt und wie man darüber eine Melodie komponiert. Modul 05 geht es um Audio-Tracks, also um Audiospuren. Was sollte man bei einer Audioaufnahme berücksichtigen? Wie kann man Beats in Tempo und Timing anpassen? Und wie kann man mit Schneiden, Faden, Reversen aus bestehenden Audio-Files Noise kreieren? Modul 6. Die Audio-Effekte. Wie nutzt man den Kompressor und den EQ, um seinen Mix Transparenz zu verschaffen? Wie nutzt man Reverb und Delay, um seinen Mix mehr Tiefe zu verleihen? Und wie nutzt man Distortion- und Modulationseffekte, um den Mix spannender klingen zu lassen? Auch spannend wird es in Modul 7, in dem wir uns dem Gesang widmen. Was sollte man bei einer Gesangsaufnahme berücksichtigen? Wie bearbeitet man den Gesang, um aus einem Laiensänger einen richtigen Profi zu machen? Welche Effekte sollte man nutzen, um den Gesang optimal zu inszenieren? Und im finalen Modul Nummer 8 geht es um Mixing und Mastering. Wie laut sollte euer Track sein? Muss der Mix anders sein für Spotify als für iTunes oder Radio, TV bzw. Club? All diese Fragen wirst du in der Lage sein zu beantworten nach dem Abschluss der FL Studio Academy. Dieser Kurs besteht aus folgenden Elementen. Zum einen gibt es aufwendig produzierte Videotutorials. In über 30 Videos, je ca. 20-30 Minuten, lernst du die Theorie. Teil der FL Studio Academy sind zwei E-Books. Im ersten E-Book bekommst du eine Auflistung über die wichtigsten Tastaturkommandos von FL Studio und im zweiten geben wir dir einen Überblick über die wichtigsten VST-Plugins. Um die erlernte Theorie auch zu festigen, gibt es am Ende einiger Module eine Exercise, die den Stoff vom aktuellen Modul beinhaltet und wiederholt. Bei allen anderen Modulen gibt es als Abschluss ein Exam, eine Hausübung, die du an uns schicken kannst. Nach wenigen Tagen bekommst du ein Feedback in Form eines Videos. Zur Abrundung des Kurses gibt es immer wieder mal Live-Calls, in denen du über Video-Chat, also über Zoom, Fragen stellen kannst, die von uns beantwortet werden. Weiters kannst du deinen Bildschirm teilen, um deine Fragen in FL Studio zu demonstrieren. Die Teilnehmer, die alle Exams positiv abgeschlossen haben, bekommen das Music Production Academy Abschlusszertifikat. Der Kurs dauert in etwa 6 Monate, jedoch ist die Produktion dieses Kurses noch nicht abgeschlossen, was ein großer Vorteil für dich ist, da du diesen Kurs mitentwickeln kannst. Zu jedem Modul werden wir die Kursteilnehmer bitten, uns ihre Fragen bzw. ihr Feedback zu geben, um sie in diesen Kurs einfließen zu lassen. Außerdem bekommst du jetzt den Early Bird Frühbucher-Rabatt. Klicke jetzt auf den Link in der Beschreibung im Video und sichere dir den Early Bird Rabatt für die FL Studio Academy. Mein Name ist Thomas Foster und ich hoffe, wir sehen uns auf der anderen Seite. Bis dahin immer kreativ und vor allen Dingen gesund bleiben. Cheers!